Und Shalom. Ich freue mich.
Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe euch verschiedene Grüße zu Beginn mitgebracht. Und zuerst möchte ich euch mit dem Wort Shalom, wie es eben schon vorhin weggenommen wurde, grüßen. Shalom ist quasi eine hebräische Grußformel und es bedeutet so viel wie Frieden. Und als zweites möchte ich mal mit den Worten, mit denen Paulus oft seine Gemeinden grüßt, den Gruß mitbringen. Und zwar schreibt Paulus häufig, Gnade euch und Frieden von Gott. Oft vielleicht noch hinten dran irgendwas, unserem Vater und so weiter. Und als dritten Gruß habe ich mir noch Auszug von Petrus. Wie hat er seine Briefe begonnen? Gnade und Frieden werde euch immer reichlicher zuteil. Ich sage mal so, Petrus geht irgendwie noch ein Stück über die anderen beiden Grüße hinaus, indem er wünscht, dass dieser Friede immer reichlicher werde. Dass er also zunimmt, dass er im Lauf der Zeit also mehr und mehr der Frieden in den Gemeinden regiere. Und auch in unserer letzten Predigtreihe über den Kolosserbrief sind wir an einer Stelle dem Thema Frieden begegnet. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. In Kapitel 3, wo es ja um das Ablegen und Anziehen in erster Linie ging, gab es einen Vers, der in den Anziehen-Kategorie drin war. Und es war Kolosser 3, Vers 15. Genau, und zwar, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Wir wurden hier damals aufgefordert oder auch aktuell noch aufgefordert, den Frieden des Christus in unseren Herzen regieren zu lassen. Es gibt auf der einen Seite unser Herz und es gibt eine Regierung in unserem Herzen. Und diese Regierung soll der Friede des Christus sein. Und wie wir hier auch gut erkennen können, ist es nicht nur eine Aufforderung, die Paulus wie viele andere schreibt, sondern Paulus benutzt hier das Wort Berufung. Ja, es ist also eine Berufung, den Frieden des Christus in unseren Herzen regieren zu lassen. Ich finde, das ist eine wunderbare Berufung. Lauter Herzen in unserer Gemeinde, in denen Gottes Friede regiert. Das ist eine wunderbare Vorstellung. Was könnte es Besseres geben auf dieser Erde? Ich erinnere mich noch auch gut an die Zeit als Jugendlicher. Im Sommer war ich oft auf so einer zweiwöchigen Teenager-Ferien-Bibelschule und in der Nähe war eine Gefährdetenhilfe und da sind wir im Laufe der 2 Wochen immer einmal hingegangen und der Gründer dieser Gefährdetenhilfe, Mann mit langem weißen Bart, und dort gab es ein Café und er war oft in diesem Café eben anzutreffen. Und wenn wir dann kurz eben vorbeikamen für ein paar Minuten, dann haben wir uns ja noch andere Sachen angeschaut, hat er oft einzelne Leute von uns angesprochen. Und zwar hat er, um nicht eben so viel Smalltalk zu führen, weil er ja wusste, es ist nur kurze Zeit, häufig das Gespräch eröffnet mit dem Satz, hast du Frieden? Da geht's, kann man gar nicht so neutral antworten. Ja, man kann gar keine abstrakte theologische Diskussion führen über irgendwas, sondern es geht wirklich direkt um das Persönliche, hast du Frieden? Und wenn nein, was hindert dich, Frieden zu haben? Auch in den Gefängnissen hat er das oft genutzt. Oft hat man da ja nur eine begrenzte Zeit, die er mit den Insassen reden konnte. Und auch da hat er gern mit dieser Frage begonnen. Und ich möchte auch gerne die Predigt mit dieser Frage beginnen und euch persönlich fragen, hast du Frieden? Was würdest du sagen? Ja? Nein? Jein? Mal so, mal ja und dann auch wieder nein? Oft haben wir ja den Wunsch, auf dem Sterbebett irgendwie in Frieden einschlafen zu können. Ja, mit einem Lächeln unseren letzten Atemzug vollziehen zu können. Deswegen sagt man ja auch, dass zum Beispiel Ertrinken oder das Ähnliches ein sehr schlimmer Tod sei, weil man bis zuletzt am Kämpfen und am Ringen ist. Dabei frage ich mich aber, es ist eine schöne Vorstellung, zu überlegen, wie will ich am Ende auf dem Sterbebett sterben, aber was ist mit der Zeit bis dorthin? Warum will ich denn erst dann in Frieden einschlafen? Wenn überhaupt in diesem einen Moment dann der Friede auf einmal kommt, woher soll ich das wissen? Ist es nicht viel wichtiger, den Frieden jetzt schon zu ergreifen? Auch in der Bibel sehen wir an vielen Stellen, dass der Friede nicht erst irgendwann nach dem Tod kommen soll, sondern, ich meine, es geht ja jetzt schon fast wieder auf Weihnachten zu, keine 4 Monate mehr, und wir haben Weihnachten, und wer weiß in der Weihnachtsgeschichte, was verkündet die Menge der himmlischen Heerscharen? Genau, ne? Also Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Es soll also auch schon auf Erden einen Frieden geben, nicht erst sonst wo. Und wo auf Erden? In den Menschen des Wohlgefallens. Ihr Lieben, Gott möchte Frieden in den Menschen des Wohlgefallens schon auf Erden schenken. Und ich möchte an der Stelle noch einmal die Frage von vorhin wiederholen. Hast du Frieden? Meistens, immer, selten oder sogar nie? Ich habe letztens eine Predigt von Wilhelm Busch aus dem Jahr 1964 gehört mit dem Titel »Warum habe ich keine Zeit?« Er führt darin auf, dass früher ein Händler, um in der nächstgrößeren Stadt Handel zu treiben, oft dafür 3 Tage benötigt hat. Einen Tag fährt er hin, einen Tag macht er den Handel und einen Tag fährt er zurück. Und 1964, das war so ungefähr die Zeit, wo langsam, sage ich mal, die obere Mittelschicht sich auch ein Auto leisten konnte, also man schneller von A nach B kam. Außerdem gab es auch schon das Telefon zur damaligen Zeit, allerdings noch mit Schnur von zu Hause aus, aber man musste sich nicht mehr persönlich mit jemandem treffen, sondern konnte irgendwie telefonieren. Ja? Also alles Dinge, wo man sagen muss, eigentlich müssen die Leute ja mehr Zeit gehabt haben als vorher. Und wenn wir überlegen, das war 1964, wie ist es für uns heutzutage? Eigentlich noch krasser. Mittlerweile haben viel mehr Menschen ein Auto. Wir haben sogar heutzutage Handys, also sind nicht mehr an die Schnur gebunden. Und überall verfügbares Internet und können nochmal x-mal mehr Zeit sparen. Außerdem gibt es schon 5-Tage-Wochen und es gibt Urlaub und so weiter. Wir haben genügend Lebensmittel, müssen uns nicht sorgen, ob wir durch den nächsten Winter kommen. Eigentlich müssten wir es einfacher haben, wie alle anderen Generationen vor uns, Zeit zu haben. Hans-Peter Reuer erzählt in einer Predigt, also ist ein Prediger, der noch nicht lange verstorben ist, von einer Begegnung, die er mit einer Frau hatte, einer Landwirtin, die im Sterben lag, und hat sich eben herausgestellt, sie war in ihrem gesamten Leben nur 2-mal in der nächsten größeren Stadt. Ja, der Rest immer in der unmittelbaren Umgebung. Wir heutzutage reisen jährlich vielleicht um die ganze Welt und reisen täglich eine weitere Strecke, als die Frau noch vor keinen 100 Jahren erlebt hat. Und es gab mal eine Studie Anfang der 2000er, die hat errechnet, dass eine Person, also so viel wie wir heutzutage in einem Leben erleben, so viel ist es etwa wie vor 200 Jahren etwa 70 Personen zusammengenommen in einem Leben erlebt haben. Ja, also die Frage, die Wilhelm Busch stellt, war, warum haben wir keine Zeit? Und ich möchte eher noch in die andere Richtung fragen, warum haben wir denn keinen Frieden? Ein anderer Aspekt, warum vom Frieden, warum gibt es immer wieder Kriege auf dieser Welt? Zum einen natürlich auf diese politischen Kriege im Weltgeschehen, ja, die uns auch irgendwie berühren, belasten, aber ich meine auch Kriege im Persönlichen. Warum bekriegen sich auf der einen Seite ganze Länder und Völker, aber warum gibt es auch große Ehekrisen und Scheidungen? Warum gibt es viele Gemeinden, die sich spalten? Warum gibt es so viele Menschen, die sich auch das Leben nehmen? Warum gibt es hier keinen dauerhaften Frieden? Warum nicht? Ist es eine unlösbare Frage? Gibt es irgendeine zufriedenstellende Antwort? Immer mal wieder gibt es irgendwie eine gewisse Friedenszeit, aber dann kommt doch irgendwie wieder ein Krieg herauf. Oft ist es vielleicht sogar nur ein taktischer Frieden, um in der Zwischenzeit sich wieder aufzurüsten und dann erneut zuschlagen zu können. Und diese Tatsache, die gibt es ja jetzt schon seit mehreren tausend Jahren. Das ist ja nichts, was jetzt ganz neu ist, sondern es ist eine Tatsache, die wir immer und immer wieder sehen. Und was schließe ich daraus, aus dieser Beobachtung? Ich muss dafür daraus schließen, dass der Mensch nicht gut ist, sondern böse. Diese jahrtausenddauernde Tatsache lässt meiner Meinung nach keine andere Schlussfolgerung zu. Es kann nicht anders sein. Ich habe die Predigt in drei Teile unterteilt. Zum Ersten, Gottes Friede ist der einzig wahre Friede. Als Zweites wollen wir darüber sprechen, was es bedeutet, dem Frieden nachzujagen, wie es an einzelnen Stellen heißt, beziehungsweise wie im Kolosserbrief es heißt, ihn im Herzen regieren zu lassen. Und zuletzt gehen wir noch auf die Bergpredigt ein, auf die Seligpreisung. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wir fangen an mit dem ersten Punkt. Gottes Friede ist der einzig wahre Friede. In der Bibel gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Frieden, der aus Gott ist, und einem weltlichen Scheinfrieden, welcher auch manchmal gar nicht als Frieden bezeichnet wird. Jesus spricht in Johannes 14, aber ein bisschen weiter hinten, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Es wird also schon klar, es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden Frieden. Den Frieden, den er gibt, ist anders als der Friede, den die Welt geben kann, ja, in Anführungszeichen. Und ein bisschen später in Johannes 16 spricht er, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. In dieser Welt mag man Bedrängnis oder andere Lasten haben. Aber Jesus hat diese Welt überwunden, damit wir Frieden haben können. Diese Welt ist überwunden. Den Frieden, den der Herr uns bietet, ist weit mehr als alles, was die Welt je zu bieten hat. Wer den Frieden Gottes ergriffen hat, der kann, wie zum Beispiel David im Psalm 4, sagen, in Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen. Denn du, Herr, lässt mich, ob schon allein, in Sicherheit wohnen. Ein Reporter fragte mal den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Herbert Hoover, Mr. President, wie gehen Sie damit mit Kritik um? Regen Sie sich manchmal auf oder werden Sie nervös? Nein, sagte der Präsident, anscheinend überrascht über die Frage. Natürlich nicht. Aber, fuhr der Reporter fort, als ich noch ein Junge war, waren Sie der beliebteste Mensch und fast jeder wählte Sie. Also ich habe mir das auch mal angeschaut, waren, glaube ich, bis auf 2, 3 Regionen, alle haben ihn gewählt. Und die Wahl später war genau das Gegenteil. Keiner, außer, ich glaube, 2 Regionen, haben ihn noch gewählt. Ist Ihnen denn keine Gemeinheit oder Kritik unter die Haut gegangen? Nein, als ich in die Politik einstieg, wusste ich, was ich zu erwarten hatte. Darum war ich nicht enttäuscht oder betrübt, als es dann kam. Dann senkte er seine Augenbrauen und schaute den Reporter direkt in die Augen und fügte hinzu, und außerdem habe ich inneren Frieden. Wissen Sie? Als Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth fuhr, kam ein Sturmwind und das Boot füllte sich mit Wasser. Die Jünger waren in Panik, doch Jesus schlief in festem Glauben und tiefem Frieden. Obwohl ein Sturm tobte, hielt Jesus an dem Frieden fest. Der Friede Gottes ist sogar noch deutlich mehr, als wir jetzt an diesen beiden Beispielen so ein bisschen erahnen können. Es gibt einen ganz bekannten Vers in der Bibel, der oft auch am Ende als Segen irgendwie genommen wird, wo klar erkennbar wird, dass der Frieden etwas noch deutlich mehr übersteigt. Man kann sagen, dass er unsere komplette Vorstellungskraft übersteigt. Weiß jemand, von welchem Vers ich vielleicht spreche? Philipper 4, genau, Vers 7, das klingt sehr gut. Und zwar, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir können Gottes Frieden nicht in seinem ganzen Umfang fassen oder erkennen. Er ist nicht nur äußerlich. Er geht sogar in die Herzen und in die Gedanken der Gläubigen. Gott wird auch an mehreren Stellen als der Gott des Friedens bezeichnet. Ohne Gott gibt es keinen Frieden. Die Welt kann höchstens einen Pseudo-Frieden oder, ich finde das Wort Waffenstillstand noch eher passend, bieten. Die Welt kann dir kurzzeitig einen Waffenstillstand bieten, Gott aber schenkt den ewigen Frieden. Wie kann ich das einfach behaupten, dass die Welt nur Waffenstillstand bieten kann? Auch hier in Deutschland. Ich bin noch recht jung und habe noch direkt keinen Krieg erlebt. Wenn ich mir aber den Alltag von uns in meiner Umgebung und von mir selber anschaue, sehe ich trotzdem wenig Frieden. Warum sperre ich zum Beispiel meine Wohnung und mein Auto immer wieder regelmäßig ab? Weil ich Angst um meinen Besitz habe. Wo ist da der Frieden? Warum muss ich mir unzählige PINs und Passwörter merken? Warum gibt es so viele Verträge, die ich unterschreiben muss? Steckt nicht immer dahinter die Angst, vom anderen über den Tisch gezogen zu werden? Warum versuchen viele Menschen, alles Mögliche geheim zu halten, dass es ja nicht an die Öffentlichkeit dringt? Nicht darum, weil wir Angst haben, andere könnten dieses Wissen über uns zu unserem Nachteil nutzen? Und so kann ich immer weiter fragen und sehe, einen wahren Frieden haben wir jedenfalls nicht. Und wenn mir dann noch bewusst wird, dass Gottes Friede auf der anderen Seite sogar meinen Verstand übersteigt, muss ich erkennen, dazwischen sind Welten. Ja, die beiden Frieden sind voneinander meilenweit entfernt. Bisher habe ich allgemein über die Menschen gesprochen, die böse sind. Das fällt leicht, wenn man so ein bisschen verallgemeinernd über die allgemeine Menschheit spricht. Die Menschheit allgemein, die ist böse. Aber wie sieht es jetzt bei mir persönlich aus? Gehöre ich nicht auch zu dieser Menschheit? Die Bibel ist an der Stelle ganz klar und sagt, die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist im Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Unser aller, also auch meine grundlegende Gesinnung, ist Feindschaft gegen Gott. Wir leben also zunächst in einer Feindschaft mit dem allerhöchsten, allmächtigen und heiligen Gott. Wir selber sind die Feinde, die gegen Gott aufbegehren und können und haben dadurch Schuld und können zunächst den Frieden nicht empfangen. Wir haben uns Sünde auf uns geladen und können diesem Gott nicht nahen. Wir sind daran schuld. Aber Gott in seiner unbegreiflichen Liebe hat einen Weg bereitet, sodass trotzdem sein guter Friede uns zuteil werden kann. Und dieser Weg war ein brutaler Weg, den er gehen musste. Er musste seinen einzigen Sohn opfern und damit nicht genug, dass es sein einziger Sohn war, den es ihn kosten musste, sondern auch, obwohl dieser Sohn unschuldig war, keine Schuld auf sich geladen hat, musste Jesus sterben aufgrund unserer Fehler. Eine ungeheuer teure Erlösung, aber unsere Schuld war einfach zu groß, um einen anderen Weg bestreiten zu können. Deshalb war diese krasse Vorgehensweise nötig. Und diese Tat zeugt von einer unfassbar großen Liebe von unserem Schöpfer zu uns, Feinden gegenüber. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt und die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Dein Weg ist frei. Gott bietet dir, der du ständig ihm gegenüber in Feindschaft gelebt hast und lebst, seinen Frieden an. Und jeder, der dieses Angebot angenommen hat, kann sagen, wie Paulus in Römer 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn du es auch festmachen willst und diesen Frieden mit Gott empfangen willst, dann komme gerne auf einen von uns zu oder schreibe eine Mail, dann werden wir dir helfen, diesen Schritt endgültig festzumachen. Wir haben also jetzt von Gottes Frieden gehört und wissen, dass jeder ihn bei seiner Bekehrung empfängt. Jeder, der eine Wiedergeburt erlebt hat, ist Empfänger Gottes Friedens geworden. Das ist also bis jetzt klar geworden. Aber jetzt schaue ich auf mein aktuelles Leben und seit meiner Wiedergeburt sind schon ein paar Jahre vergangen und ich stelle fest, dass ich teilweise seither auch immer mal wieder eine unruhige Nacht hatte. Ich schaue mir auch verschiedene andere Christen an und sehe, dass es auch immer mal wieder Streit gibt. Und ich frage mich, wie passt es zusammen? Wenn Petrus, wie wir vorhin gehört haben, in seinem Gruß wünscht, dass der Friede bei den Empfängern des Briefes zunehmen soll. Und wenn Paulus schreibt, dass eine Frucht des Geistes, ihr kennt ja diese Früchte des Geistes, Liebe, Friede, Freude, also Friede auch ist, frage ich mich, wo bleibt das Wachstum des Friedens? Lass den Frieden in deinem Herzen regieren und jage ihm nach. Wir haben im Kolosser 3 gelesen, dass der Friede des Christus in unseren Herzen regieren soll. Doch was ist damit gemeint? Wie kann so etwas aussehen? Wir haben den Frieden doch schon. Kann man ihn verlieren? Wolfgang Wegert hat das in einer Predigt sehr schön beschrieben. Er sagte, dass der Heilige Geist den Frieden wirkt. Aber wir sollen das, was der Heilige Geist uns schenkt, auch ergreifen. Wir sollten diesem Frieden auch Raum geben, sich zu entfalten. Wenn wir Gottes Frieden keinen Raum geben, ist es, wie wenn unter der Dorn gesät ist und der Same sich nicht wirklich entfalten kann. Das wäre sehr schade, wenn wir dieses große Geschenk nicht ergreifen würden. Sonst kann es auch uns, den wiedergeborenen Christen, schnell passieren, dass sie, wie das deutsche Wort sagt, unzufrieden werden. Finde ich auch interessant, die deutsche Sprache, irgendwie hat die sich ja entwickelt. Und irgendwie ist den Leuten klar geworden, wo viel das irgendwie so eine Unzufriedenheit irgendwas mit dem Wort Frieden zu tun haben muss. Ein unzufriedener Mensch scheint nach der deutschen Sprache keinen Frieden haben zu können. Das ist ziemlich gut getroffen, finde ich. Friedrich Nietzsche, ein bekennender Atheist, der diesen Satz geprägt hat, Gott ist tot, hat es einmal deutlich auf den Punkt gebracht, indem er geschrieben hat, Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen, dass ich an ihren Erlöser glaubte. Wie oft kommen wir in Situationen, in denen wir nicht Gottes Frieden ergreifen, sondern ihn uns lieber nehmen lassen? Manchmal sogar über einen langen Zeitraum, sodass tiefe Bitterkeit entsteht. Auch in Bezug auf vermutlich vordergründige zwischenmenschliche Frieden ist die Bibel klar. Sie fordert uns konkret auf, diesem nachzujagen. Zum Beispiel Hebräer 12, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Oder 1. Petrus, Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Ein Zitat eben aus dem Psalm 34. Und zuletzt noch 2. Timotheus. Die Jugendlichen begierten, aber fliehe. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also steht mehrfach drin, dass wir diesen Frieden nachjagen sollen. Und nachjagen klingt für mich wie ein sehr aktiver Vorgang. Wie kann so etwas aussehen? Also auf der einen Seite ist für mich das Wort nachjagen das Gegenteil von eher etwas beiläufig nebenher zu tun. Wir sollten uns immer wieder diese Frage stellen, habe ich Frieden? Und sollte die Frage irgendwie mit Nein beantwortet werden, so sollte das für uns ein Alarmzeichen sein. Wir sollten den Frieden nicht länger liegen lassen. Strebe danach, ihn wiederherzustellen. Jage ihm nach. Das kostet Zeit, Arbeit und sehr häufig auch Überwindung. Leider gibt es jetzt keine Liste in der Bibel, wo konkret alle Dinge aufgelistet werden, die den Frieden so uns nehmen wollen und ersticken wollen. Aber aus meiner Erfahrung heraus und verschiedenen Seelsorgebüchern habe ich ein paar Punkte zusammengetragen, die das zum Beispiel sein könnten. Zum Beispiel denke ich, weil wir heutzutage selten Zeit finden, im Stress untergehen und uns gar keine Ruhe finden, um uns die Frage wirklich zu stellen und die Frage zu beantworten. Uns vielleicht auch zu ergründen, warum habe ich eigentlich gerade keinen Frieden? Oder weil man in einer bestimmten Situation es einem schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen, was einem keine Ruhe bringen will. Oder weil wir eben unzufrieden sind mit verschiedenen Situationen, in denen wir uns befinden und dadurch irgendwie Gott Vorwürfe machen. Oder weil man einem Mitmenschen nicht vergeben kann. Weil man bewusst in einer Sünde weiterlebt oder weil man an jemandem schuldig geworden ist und denjenigen noch nicht um Verzeihung gebeten hat. Oder weil wir nach wie vor auf irdische Dinge gesinnt sind und uns wundern, warum kehrt nicht der Friede Gottes bei uns ein. Weil wir uns Sorgen machen an verschiedenen Stellen, anstatt Gott zu vertrauen. Weil wir Gott für unser Leid verantwortlich machen. Weil uns wichtiger ist, was Menschen über uns denken, als was Gott über uns denkt, wird auch der Friede, der volle Friede Gottes, sich nicht entfalten können. Weil wir uns kaputt machen, weil wir denken, Gott sei auf unseren Dienst angewiesen. Oder, was leider auch immer wieder die Gefahr ist, und ich merke es auch bei mir, weil man noch versucht ist, durch Werke irgendwie sein Heil zu erlangen. Zu einem Pastor kam eines Tages ein Bauersmann vom Land und klagte ihm, dass er keine innere Ruhe finden konnte. Obwohl er so viel Gutes tue, so habe er vor einigen Monaten angefangen, statt 5 Pfennig 50 Pfennig zu opfern. Einer armen Familie, ein Eimer Most, ein Wagen voll Holz für einen anderen und ein halbes Schwein für einen dritten. Und jetzt spendet er noch 100 Mark für die Mission. Der Pastor musste ihm zeigen, dass trotz seiner Wohltaten er den Frieden des Herzens nicht gewinnen könne, sondern er ihn sich von Christus schenken lassen müsse, aus Gnaden durch den Glauben. Diese Dinge, die ich aufgezählt habe, und die natürlich keine vollständige Sache sind, es gibt noch weit mehr. Unsere Herzen sind sehr unterschiedlich und viele Dinge, die uns beschäftigen. Aber diese Dinge sind brandgefährlich und verhindern, dass der Friede im Herzen regieren kann. Und ich möchte euch ermutigen, geht diese Dinge an. Jagt dem Frieden nach, indem ihr mal euch Zeit nehmt, um darüber nachzudenken. Habe ich wirklich Frieden? Er ist viel zu wunderbar, als ihn einfach liegen zu lassen und sich stattdessen kaputt zu machen. Und wenn ihr Unterstützung braucht, nutzt gerne das Angebot der Seelsorge, wo euch eben auch von einer anderen Perspektive vielleicht nochmal geholfen werden kann von jemandem, der vielleicht auch Erfahrung hat in den einen oder anderen Bereich. Eine Person deines Vertrauens mit einer entsprechenden Gottesbeziehung kann dir dabei helfen. Unsere Gemeinde sollte eine Friedensgemeinde sein. Lauter Herzen, die alle von Gottes Frieden regiert werden. Bislang haben wir größtenteils über den eigenen Frieden nachgedacht oder den Frieden mit unseren Mitmenschen. In Bezug auf Frieden schenkt Gott uns noch eine weitere Verheißung. Und zwar in der Bergpredigt zu seinen Jüngern bei den Seligpreisungen heißt es, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Gott verheißt, dass diejenigen, die Frieden stiften, Söhne Gottes heißen sollen. Wir sollen nicht nur selber Frieden haben, sondern auch in unserem Umfeld Frieden schaffen. Auch der Jakobus schreibt eine Verheißung für Friedensstifter. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Erstmal sieht man ganz interessant, die Weisheit von oben ist immer friedvoll. Alles andere ist nicht stimmig. Und dann eben die Verheißung, denen, die Frieden stiften, wird die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden gesät. Es ist sowieso schon etwas Feines, Friedensstifter sein zu dürfen. Und hier wird es sogar noch mit zwei Verheißungen versehen. Wie wunderbar. Zunächst aber will ich, was das Thema Friedensstiften angeht, erstmal etwas ansprechen. Und zwar fordert die Bibel dich auf, den Frieden um jeden Preis auf dieser Erde zu halten. Koste es, was auch immer es wolle. Paulus schreibt zum Beispiel, ich habe ein paar Gründe, warum das die Bibel klar macht, rausgesucht. Paulus schreibt in Römer 12, wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es scheint also auch Situationen zu geben, an denen wir nicht viel ändern können. Ein Wirkungsbereich, der außerhalb unserer Macht steht. Aber sobald es irgendeine Möglichkeit gibt, zum Frieden beizutragen, so sollte diese ergriffen werden. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Oft passiert es uns, dass wir eine Situation viel zu früh aufgeben. Das sollte nicht so sein. Alle Möglichkeiten, die wir haben, sollten ausgeschöpft werden, damit mit anderen Menschen in Frieden gelebt werden kann. Eine weitere Stelle, die klar macht, dass der Frieden nicht um jeden Preis erzielt werden soll, ist 1. Korinther 11, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Bei grundlegenden Glaubensfragen darf eine falsche Lehre nicht geduldet werden, auch wenn es den Frieden in dieser Gemeinde kosten sollte. Solche Streitigkeiten sind definitiv nichts Schönes, aber hier würde man falsche Kompromisse eingehen. Und letzten Endes werden diese Kompromisse dem Frieden weniger dienlich sein, als das treue Festhalten an der biblischen Wahrheit. Interessant finde ich auch in diesem Kontext, wir hatten ja vorher die Frucht des Geistes als Frieden und bei der Frucht des Fleisches wird ja auch erwähnt, eben diese Parteiungen, die jetzt hier auch erwähnt werden. Demnach muss es sich dort um Parteiungen wegen unwesentlicher Streitfragen handeln, die sollen aber wiederum auf keinen Fall stattfinden. Und ein letzter Vers, der es meiner Meinung nach am deutlichsten macht, dass der Frieden nicht um jeden Preis gewonnen wird, ist Jesus, der selber sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jesus spricht in diesem Kontext von diesem Kapitel von den Kosten der Jüngerschaft. Und in den Versen, die unmittelbar daneben sind, erwähnt er, dass die Dinge, die einem bis zu Beginn der Jüngerschaft am liebsten sind und am wichtigsten waren, was sehr häufig die eigene Familie und die eigenen Eltern sind, diese nun hinten anstehen müssen und der Jüngerschaft den Platz 1 einräumen müssen. Sonst ist man, wie es auch heißt, seiner nicht würdig. Und ihm ist klar, dass diese Forderung zu Entzweiung, zum Beispiel in der Familie, führen kann. Und wenn wir auch jetzt in der Geschichte historisch weiterschauen, sehen wir, wie viele Jünger Christi in der Welt angefeindet wurden, aufgrund ihres Glaubens. Eigentlich bringen sie die Friedensbotschaft in die Welt und ernten dafür das Gegenteil, nämlich Hass. Doch sollten sie deshalb aufhören, die Friedensbotschaft zu verkündigen? Nie und nimmer. Das wäre das Schlimmste, was unserer Welt geschehen könnte. Wenn es keine Botschafter Gottes Friedens mehr gäbe, wäre das für die Welt und alle, die darauf leben, schlimmer als jegliche vorstellbare Katastrophe. Nachdem wir also jetzt an einzelnen Versen gesehen haben, dass ein Pseudo-Frieden nicht um jeden Preis erhalten werden soll, wollen wir zum eigentlichen Punkt zurückkommen. Sei ein Friedensstifter. Und Ken Sandy, ein Rechtsanwalt aus Amerika, hat ein Buch geschrieben, das heißt Sei ein Friedensstifter. In seinem Vorwort schreibt er, fand ich sehr spannend, seitdem ich Rechtsanwalt bin, ist mein Interesse, Frieden zu stiften, beträchtlich gestiegen. Zu Beginn meiner juristischen Tätigkeit war ich über den Ausblick begeistert, Leuten beim Lösen ihrer Probleme und beim Beilegen ihrer Konflikte zu helfen. Ich lernte jedoch schon bald, dass unsere Gerichte nicht imstande sind, die persönlichen Seiten der Streitfälle zu behandeln. Gerichtsprozesse sind darauf ausgelegt, rechtliche Fragen zu klären, können aber nicht Menschen versöhnen oder ihnen helfen, die Einstellungen und Gewohnheiten zu ändern, die den Konflikt ursprünglich verursachten. Im Endeffekt vergrößern solche Prozesse die Kluft zwischen den Personen nur noch und verhärten häufig die zur Kontroverse führenden Auffassungen und Verhaltensweisen. Da ich, also schreibt der Ken Sandy, diese Probleme vermeiden und den Menschen helfen wollte, umfassendere Lösungen für ihre Konflikte zu finden, begann ich 1982 die Arbeit mit dem christlichen Werk Peacemaker Ministries. Dieser Dienst soll dabei helfen, Konflikte außerhalb von Gerichten beizulegen. Dabei wird eher kooperativ vorgegangen als parteiisch-juristisch. Der Versöhnungsprozess ist darauf angelegt, dass er nicht nur rechtliche Fragen klärt, sondern auch wirklichen Frieden fördert. Angestrebt werden Wiederherstellung zerbrochener Beziehungen und konstruktive persönliche Veränderungen. Er hat es vielfach erlebt, wie, und das beschreibt er auch in seinem Buch, wie sich wirklich Christen gegeneinander die Köpfe einschlugen vor Gericht, um zu sehen, dass so ein Gerichtsprozess eher die Kluft noch vergrößert hat. Und das hat ihn bekümmert. Wie sieht es bei uns aus, wenn sich zwei Brüder oder Schwestern im Streit miteinander liegen oder schlecht übereinander reden? Was löst es bei uns aus? Bekümmert uns das, so wie Ken Sandy? Hast du den Wunsch, unter ihnen Frieden zu stiften? Oder bist du ihnen gegenüber gleichgültig eingestellt? Oder gießt sogar selbst noch Öl ins Feuer? In seinem Buch erzählt Sandy an zahlreichen Beispielen, wie Christen, die sich in einem gerichtlichen Prozess gegenüberstanden, auch über große Geldsummen, am Ende die Klage fallen ließen, sich versöhnten und Gott die Ehre gaben. Ich persönlich konnte das kaum glauben, wie ich das Buch so gelesen habe. Ist sowas wirklich möglich? Das klingt doch wirklich zu schön, um wahr zu sein. So groß ist eben Gott und allein sein Friede kann so etwas bewirken. Und in seinem Buch wurde er ermutigt, das aufzuschreiben, wie sie da immer vorgehen bei solchen Konflikten, die da eben zwischen christlichen Parteien herrschen. Und er hat da ein Vorgehen montiert in 4 Punkten. Da will ich jetzt nicht noch genauer eingehen, aber vielleicht interessieren jemanden zumindest die 4 Punkte. Erstens, gib Gott die Ehre. Überleg, ob du mit dem Streit mit deinem Bruder wirklich dadurch Gott die Ehre gibst. Zweitens, nimm den Balken aus deinem Auge. Überführe deinen Bruder. Versöhne dich mit deinem Bruder. Wer die Punkte noch genauer betrachten will, dem empfehle ich wirklich mal das Buch zu lesen. Eigentlich eine Pflichtlektüre für jeden Friedensbringer, Friedensstifter und Seelsorger. Das Buch gibt es in einer ganz neuen Auflage zu kaufen oder wie ich es gemacht habe, man kann sogar eine ältere kostenlose Auflage als PDF einfach downloaden. Lasst uns Frieden stiften unter unseren Geschwistern. Von Monika, der Mutter des Kirchenvaters Augustin, erzählt Luther, dass sie, wenn sie von zwei streitenden Frauen ihrer Stadt gehört habe, zu jeder der beiden gegangen sei und ihr Gutes von der anderen erzählt habe. Auf diese Weise konnte sie nicht selten Frieden stiften. Vordergründig haben wir es bisher betrachtet unter Brüdern und Schwestern, aber ein Vers, den ich auch sehr spannend finde in dem Zusammenhang, ist, als das Volk Israel im babylonischen Exil lebt, beauftragt Gott sie in Jeremia 29 und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Also nicht nur unter Geschwistern, auch wenn das an den meisten Stellen im Vordergrund steht, auch der Friede der Stadt sollte mit ein Anliegen sein. Wir haben heute drei Punkte betrachtet. Zunächst haben wir gesehen, dass Gottes Friede der einzig wahre Friede ist und somit weit größer als jeder Waffenstillstand, den die Welt bieten kann. Dabei haben wir gehört, dass wir bei der Bekehrung bereits Gottes Frieden empfangen haben. Doch oft scheinen wir ihm keinen Raum zu geben und lassen dieses Geschenk liegen. Wir wurden heute ermutigt, dem Frieden wieder mehr nachzujagen und ihn in unseren Herzen regieren zu lassen. Und zuletzt haben wir über die Seligpreisung nachgedacht für alle Friedensbringer. Sie werden Söhne Gottes heißen. Zum Abschluss möchte ich noch mit uns beten. Herr, wir sind verzweifelt. Wenn wir uns in dieser Welt umschauen, so möchten wir verzagen vor lauter Bosheit, die überall zu sehen ist. Und wenn ich mein Leben bedenke, so sehe ich auch keine Hoffnung, dass es besser werden könnte. Und so danke ich dir, dass wir aber eben nicht verzagen müssen, dass du einen Frieden für uns bereithältst, der für uns nicht zu fassen ist, der unseren Verstand übersteigt. Ja, der unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren wird. Und ich bete für all diejenigen, die sich diesem Frieden noch versperren. Öffne du ihr Herz, dass auch sie daran teilhaben dürfen. Und ich bete für alle, die schon länger dabei sind und sich trotzdem oft ruhelos und unzufrieden fühlen. Gib ihnen Entschlossenheit, diese seelsorgerlichen Probleme anzugehen und wieder deinen Frieden regieren zu lassen. Lass sie deinem Geist Raum geben, dass sie die Frucht des Friedens mehr und mehr sichtbar wird und zunimmt, in jeglicher Lebenslage. Und zuletzt bete ich dafür, dass du uns ein Herz gibst, dem unsere Brüder und Schwestern, aber auch unsere Stadt nicht gleichgültig ist, sondern die losgehen und Frieden stiften. Lass uns jeglichen Streit beilegen und eine Friedensgemeinde sein, zu deiner Ehre, Herr. Amen. Wir wollen jetzt noch eine Zeit des Lobpreises haben und ich lade euch ein, Gott zu loben und dabei aufzustehen.